Ein typisches Bild beim Sport. Die Mannschaft spielt, der Trainer, den sieht man am Spielfeldrand und er schreit und ruft und gibt alles. Aber es nutzt nichts mehr. Die Mannschaft verliert. Und wenn sich das wiederholt, der Trainer steht am Rand und ruft und es passiert nichts mehr, dann kommt irgendwann die Frage auf, ja, erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr? Und das Ende vom Lied ist oftmals, der Trainer wird entlassen, obwohl es eigentlich oft an den Spielern liegt, die da einfach nicht mehr umsetzen, was er ihnen versucht hat beizubringen, zu erzählen, ihnen zu sagen, was sie jetzt tun sollten. Unser Thema heute lautet, wenn Gott ruft. Unser Predigttext, den finden wir dazu in 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. Ja, was ist, wenn Gott ruft? Hören die Menschen dann noch hin? Hören sie noch? Wollen sie überhaupt noch gerufen werden? Und wenn er uns ruft, was macht das dann mit uns? Mit 1. Samuel 3 befinden wir uns am Ende der Richterzeit. Diese Zeit wird uns berichtet in der Bibel im Buch der Richter. Und darin wird uns eine Abwärtsspirale beschrieben. Das Volk Gottes, Israel, lebt zunehmend ohne Gott. Obwohl er ihnen immer wieder in ihrer Not hilft, wenn sie zu ihm um Hilfe schreien, gehen sie dann doch wieder ihre eigenen Wege ohne Gott und treiben es dabei oftmals noch viel schlimmer. In Richter 21, Vers 25, dem letzten Satz im Richterbuch, heißt es dann, und jeder tat, was er für richtig hielt. Und so geht es dann auch folgerichtig im Samuelbuch weiter, in dem ersten Buch Samuel, wo die Geschichte fortgeschrieben wird. Und daher unser erster Punkt. Wenn Gott ruft und keiner hört hin. Dazu die Verse aus 1. Samuel Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Ich lese nach der Basisbibel. Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. Eines Tages geschah Folgendes. Eli war bereits zu Bett gegangen. Seine Augen waren im Alter schwach geworden, so dass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. Uns wird Samuel vorgestellt. Hier ist er circa 12 Jahre, so sagt es der Historiker Josephus. In Kapitel 1 wird seine Geburt beschrieben. Er war eine Gebetserhörung. Seine Mutter Hannah bat Gott inbrünstig darum, ihm ein Kind zu schenken. Und aus Dankbarkeit gegenüber Gott ließ sie dann Samuel bei dem Priester Eli. Er befand sich also seitdem in der Ausbildung bei diesem Priester und tat dort seinen Dienst. Er legte sich, dieser Samuel, im Tempel bei der Lade zum Schlafen hin, bei der Bundeslade, bei der Lade Gottes. Das zeigt einmal seine Bereitschaft zum Dienst. Jederzeit wollte er seine Arbeit vollbringen können. Und so konnte er auch gleichzeitig dem alt gewordenen Priester helfen. Vielleicht drückte es aber auch seine Sehnsucht nach Gott aus. Er kannte ja die alten Geschichten, von denen erzählt wurde, wie das Volk befreit wurde aus Ägypten, wie sie durch die Wüste gewandert waren und Wunder erlebten, Befreiungen von den Unterdrückern während der Richterzeit. All das war immer wieder weitergegeben worden. Das hatte er gehört. Aber dieser Gott, wie wunderbar wäre es, solche Dinge selbst zu erleben. Ja, wahrscheinlich sehnte er sich nach Gott, nach diesem Gott, der solche Wunder tut, aber von dem so lange schon nichts mehr zu hören war. Und da war da Eli, Priester Eli. Er schlief nicht bei der Lade, sondern in seinem Bett. Zeigt das eine Entfremdung von Gott? Er war alt geworden. Dagegen können wir alle nichts tun, dass wir alt werden, so auch er nicht. Wir werden älter und schwächer. Aber was macht das mit uns? Die Fragen mit dem Warum, die uns dann auch zunehmend beschäftigen. Warum bin ich jetzt so alt? Warum ist die Zeit so schnell vergangen? Warum bin ich so schwach? Warum so krank? Warum? Diese Fragen, die sind okay. Die Fragen dürfen wir stellen. Wenn die uns am Herzen brennen, dürfen wir sie vor Gott hinlegen und sie wirklich stellen. Kein Problem. Die Frage ist natürlich nur, wohin ziehen uns dann diese Gedanken, diese Sorgen, diese Ängste? Ziehen sie uns näher zu Gott und machen uns abhängiger von ihm? Oder gehen wir weg? Immer weiter weg von ihm, weg von Gott. Von Eli ist die Rede davon, dass seine Augen schwach wurden, auch ein körperliches Leiden. Eventuell aber auch symbolisch zu verstehen, dass es mehr ein geistliches Leiden auch war, dass seine Augen, seine inneren Augen Gott aus den Augen verloren hatten und seine Worte. Das Gericht war nämlich schon angekündigt worden über Eli und seine Familie. In Kapitel 2 kann man das nachlesen. Eli und seine Söhne bereicherten sich an den Opfergaben, die zum Heiligtum gebracht wurden. Eli ehrte seine gottlosen Söhne mehr als Gott. So können wir es dort nachlesen. Und das Gericht wird dann auch in Kapitel 4 vollzogen. Hatte Eli einfach aufgegeben, dann ist es halt so. Die alttestamentliche Gemeinde Israel, die war wie ihre Führer. Kein Fragen mehr nach Gott. Und 2. Chronik 15, Vers 3 fasst diese Zeit gut zusammen. Da lesen wir, so war es auch mit Israel. Es war lange Zeit ohne wahren Gott, ohne einen Priester, der sie lehrte und ohne Weisung. Und dann wird uns in diesen Versen gesagt, der Herr redet nicht mehr. Er teilt seine Worte kaum noch aus. Visionen sind keine mehr zu finden, die Gott geschenkt hat. Im Richterbuch, wenn man da nachschlägt, findet man nur 2 Propheten und 5 direkte Offenbarungen in diesem ganzen Buch. Es wird immer weniger. Warum schweigt Gott? In Jesaja 59, Vers 2 heißt es, eure Schuld ist es, die zwischen euch und eurem Gott steht. Wegen eurer Vergehen verbirgt er sein Angesicht und hört euch nicht. Da ist die Bibel sehr deutlich. Sie sagt immer wieder, die Sünde trennt uns von Gott. Die Menschen, die entfremdet von Gott dann leben, sie sehen und hören einfach nichts mehr. Sie sehen und hören Gottes vielfältige Segnung nicht mehr. Seine Schöpfung, die sie Tag und Nacht erleben können, bringen sie nicht mehr in Bezug zu dem Gott, der sie gemacht hat. Seine Geschichte mit dem Menschen, mit seiner Gemeinde, die Erlösung, die Rettung, all das wird auf Seite gelegt und vergessen. Das Versorgen im Alltag. Und so redet Gott eigentlich noch durch die Schöpfung, durch die Geschichte, durch all das, was war. Aber der Mensch nimmt es nicht mehr wahr. Aber ja, direkt spricht Gott in dieser Zeit aber auch nicht mehr. Das Schweigen Gottes ist somit auch Gericht. Der Prophet Amos schreibt in Kapitel 8 seines Buches zu solch einem Gerichtshandeln und der Verzweiflung der Menschen Folgendes. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn, passt auf, schon bald kommt eine Zeit, da bringe ich eine Hungersnot über das Land. Doch man wird weder nach Brot hungern, noch sich nach Wasser sehnen. Vielmehr wird man danach hungern, die Worte des Herrn zu hören. Vom Meer zu Meer werden sie taumeln, von Norden nach Osten laufen. So suchen sie nach dem Wort des Herrn, aber sie werden es nirgendwo finden. Wie schlimm ist es, wenn der Mensch sich nach von Gott abwendet und dann Gott schweigt und weiß letzten Endes doch, irgendwie ist das doch lebenswichtig, dass ich solche ewigen Worte höre und dann danach sucht und nichts mehr findet, weil Gott Gericht übt und schweigt. Schließlich bekannte auch Petrus, als Jesus seine Jünger fragte, ob sie ihn verlassen wollten: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Die Worte Gottes, so notwendig. Und dann heißt es in unserem Text noch, die Lampe Gottes, sie brannte noch. Das macht einmal deutlich die Uhrzeit, in der die Geschichte stattfindet, nämlich das war das Licht im Heiligtum, das am Abend angezündet wurde und bis zum Morgen brannte. Aber sicherlich auch ein Sinnbild. Es besteht noch Hoffnung. Die Lampe Gottes brennt noch. Gott ist noch da. Er hat sein Volk nicht vergessen. Ja, wenn Führungspersonen und eine Gesellschaft, die nicht mehr nach Gott fragen und bewusst ohne ihn leben, wie das dann aussieht, wird uns in dieser Zeit, zur Zeit der Richter, beschrieben. Und heute? 2021 bei der Vereidigung unserer neuen Kabinettsmitglieder konnte man beobachten, dass von den 17 Kabinettsmitgliedern den Eid mit den Worten "So wahr mir Gott helfe" nur 9 ausgesprochen haben. Das war so wenig wie noch nie. Die anderen, darunter der neue Bundeskanzler Olaf Scholz, ließen den Satz weg. In all den globalen Krisen haben wir eine Staatsführung, die zunehmend nicht mehr nach Gott fragen möchte, beziehungsweise sich nicht mehr ihm gegenüber verantwortlich weiß. Im biblischen Kontext betrachtet ist das für unser Volk eine weitere Katastrophe. Ja, Satan lässt die Menschen denken, ihr müsst frei sein. Ihr müsst frei sein von diesem alten Buch von der Bibel, legt's auf Seite. Ihr müsst frei sein von dem Gedanken, Erlösung durch Jesus Christus zu brauchen. Seid frei, legt das ab, lasst es los, vergesst es. Aber gleichzeitig macht er sie dadurch, die Menschen eben zu seinen Sklaven, zu den Sklaven der Sünde, zu der Sklave der Abhängigkeiten, der falschen Abhängigkeiten. Gott darf nicht mehr sein, schafft ihn ab. Ja, und Gott redet nicht mehr. Ist es so bei uns jetzt hier? Ist es nicht vielleicht auch so, dass wir die Segnung Gottes einfach nicht mehr erkennen? In den Wundern der Natur, im Leben, dass wir leben dürfen. In der alltäglichen Versorgung, in der Liebe und Fürsorge von Menschen, die sich um uns kümmern. Gott möchte auch dadurch zu uns reden. Und ja, er will auch direkt zu uns sprechen. Weil er voller Güte, Barmherzigkeit und Gnade ist, redet Gott. Aber in unserem Text finden wir noch ein weiteres Dilemma. Das wird uns dann in den Versen 4 bis 8 beschrieben. Wenn Gott ruft und keiner kapiert es, keiner versteht es. Lesen wir den Text aus 1. Samuel 3, Verse 4 bis 8. Da rief der Herr den Samuel, der antwortete: Hier bin ich. Schnell lief er zu Eli hinüber und sagte: Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett. Da ging er zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal: Samuel! Wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte: Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er antwortete: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn. Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief den Samuel ein drittes Mal. Wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte: Ja, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Was für eine Geschichte. Wenn es nicht so ernst wäre, hätte es das Zeug zu einer Komödie. Für die Älteren unter uns, vielleicht kennt der eine oder andere noch den Film der Agentenschreck. In einer Filmszene sitzt darin Dean Martin in der Badewanne und erhält einen Anruf. Sein Mitbewohner Jerry Lewis wird dann gezeigt, wie er mehrmals die Treppe runter und rauf läuft und immer wieder versucht, die Antworten und Fragen hin und her zu transportieren. Am Ende dieser Szene fragt dann Dean Martin, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und Jerry Lewis, völlig außer Atem, versucht es ihm dann pantomimisch irgendwie zu erklären. Also ich finde diese Szene wahnwitzig, komisch. Das ist wirklich so Filmgeschichte. Mehrmals ruft Gott Samuel und er nennt ihn beim Namen. Samuel schläft bei der Lade Gottes, in der die Tafeln der 10 Gebote, etwas vom Manna und der Stab Aarons lagern. Und vor allem sie versinnbildlichen die Gegenwart Gottes für das Volk Israel. Dreimal rennt er zu Eli und eben wieder zurück, weil er denkt, dass dieser ihn ruft. Und diese Szene, wie gesagt, könnte man genauso ziemlich witzig darstellen. Der Samuel, am Anfang motiviert und zunehmend irritiert und müde vom ständigen Aufstehen, ist Eli dann wirklich schon so senil geworden, dass er nicht mehr weiß, wenn er mich kurz vorher gerufen hat? Der Eli, alt, verwirrt und zunehmend genervt, leg dich jetzt wieder hin? Und Gott denkt, ja, was ist denn hier los? Kapiert's denn keiner? Kapiert's ihr nicht? Ich bin, der es ruft. Diese Textstelle ist sehr ernst. Gott hat lange nicht geredet. Und jetzt wird er ganz persönlich, jetzt geschieht etwas Bedeutendes. Gott fängt neu an. Aber ja, keiner kapiert es. Der eine versteht Gott nicht mehr, der andere noch nicht. Eli rechnete wohl einfach nicht mehr mit Gott. Und Samuel kannte Gott noch nicht persönlich. Er wusste einfach nicht, dass Gott zu ihm redet. Er hatte noch nie Gott persönlich reden hören. Er war zwar zur Ausbildung bei Eli, er hatte viele Geschichten gehört, er hatte die Tora gelesen, eventuell Passagen auswendig gelernt, aber persönlich kannte er Gott nicht. Erst beim dritten Mal versteht Eli endlich, Gott ruft den Samuel. Ist heute Ähnliches möglich? Wir kennen die Geschichten von Gott aus dem Kindergottesdienst, aus den Predigten. Wir haben ja eine Bibel, oh nein, wahrscheinlich mehrere, vielleicht sogar zig viele auf dem Handy. Wir gehen öfters in die Gemeinde zum biblischen Unterricht, in die Jugend, in die Kleingruppe, in den Gottesdienst und so weiter. Aber reicht das? Samuel schlief neben der Lade Gottes, ganz nah, näher zu Gott. Physisch ging zu der damaligen Zeit gar nicht. Die Frage für uns, schlafen wir eventuell neben der Bibel? Und kennen Gott gar nicht oder verstehen ihn nicht mehr? Haben keine persönliche Beziehung zu ihm oder sie ist eingeschlafen, diese Beziehung? Und genau darum geht es nämlich in dieser Geschichte. Die Frage, kennst du Gott? Hörst du auf ihn? Lebst du persönlich mit ihm? Samuel begreift das dann in dieser Geschichte. Und so geht es weiter. Wenn Gott ruft und einer antwortet. Dazu der Text aus 1. Samuel 3, Verse 9 bis 10. Eli sagte zu Samuel, leg dich wieder hin. Und wenn er dich nochmals ruft, dann antworte, rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel legte sich wieder an seinen Platz. Da kam der Herr und trat zu ihm. Er rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, dein Knecht hört. Der alte Eli wacht innerlich auf. Gott redet wieder. So gibt er Samuel einen weisen Rat, wenn Gott nochmal ruft, dann antworte, rede Herr, dein Knecht hört. Eli erinnert sich, wie es geht. Das ist wie so ein Hollywood-Film, der alte, desillusionierte Held erinnert sich daran, wie es früher mal war, nimmt den Jungen an, wird sein Lehrmeister und stirbt am Ende des Films oder mittendrin. Das ist so das, was in den Filmen oft transportiert wird. Und ja, hier ist es irgendwie ähnlich. Gott ruft Samuel schließlich noch einmal. Samuel, Samuel. Und Samuel antwortet, rede, dein Knecht hört. Knecht, das bedeutete, dass er sich jetzt wirklich in den Dienst Gottes, diesem persönlichen Gott, stellen möchte. Dass er ihn dadurch als Gott, als Herr anerkennt. Er will hören. Dieses Wort bedeutet, mit Interesse zu hören, die Bereitschaft zum Gehorsam zu haben. Ja, endlich, Gott redet wieder. Und was passiert, wenn Gott redet? Gott ruft Menschen. Er ruft Menschen. Und Os Guinness schreibt in seinem Buch von Gott berufen, dem Ruf unseres Schöpfers zu folgen, ist das höchste Warum unseres Lebens, die höchste Quelle des Sinns unserer menschlichen Existenz. Durch die Berufung Gottes findet unser Leben seinen Sinn. Sie führt in erster Linie in eine Beziehung zu Gott. Darum geht es bei dem Ruf Gottes. Sie führt hin zum lebendigen Gott. Jesus berief seine Jünger, damit sie ihm folgten, um mit ihm zu leben und dadurch von ihm zu lernen. Und erst daraus folgte dann ihr Dienst und ihre Aufgaben im Reich Gottes. Die Berufung Gottes ist eine persönliche Sache. Samuel, Samuel, setzen wir doch unseren Namen da ein. Theo, Theo. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Diesen Vers dürfen wir ganz persönlich nehmen. Ja, Gott meint dich und mich. Um Gottes Stimme zu hören, braucht es oftmals, dass wir auch still werden. Und es fängt oft im Kleinen an, im ganz Persönlichen, nicht in den großen Projekten, sondern dass ich persönlich von Gott ergriffen werde. Die Begegnung mit deinem Gott zwischen dir und ihm ist das Entscheidende. Und wenn du dann die Stimme Gottes hörst, ist die Frage, wohin läufst du? Zu irgendeinem Menschen oder direkt hin zu deinem Gott? Gott ist geduldig. Gott ist geduldig. Viermal ruft er Samuel. Die Frage ist, wie viel Geduld hat er schon mit dir? Wie oft hat er deinen Namen schon gerufen? Gott ist geduldig. Und bei dieser Berufung geht es immer auch um eine Rettungsaktion. Wir hören es. Samuel wurde gerettet bei dieser Berufung. Genauso wie er dann ein Werkzeug in der Geschichte Israels wurde, um Israel zu retten. Er war der, der Saul und David jeweils zum König salbte. Gott rettet auch dich, wenn er dich beruft. Durch das Blut Jesu am Kreuz von Golgatha, das er vergossen hat, rettet er dich. Das feiern wir nachher hier im Abendmahl. Das Abendmahl macht aber auch deutlich, diese Rettungstat Gottes macht deutlich, Gericht gehört zur Rettung dazu. Etwas muss in Ordnung gebracht werden, bezahlt werden. Sünde ist nicht egal und wird nicht unter den Teppich gekehrt. Das wird in der Samuel-Geschichte deutlich und das gilt auch für dich und für mich. Unsere Schuld wird von Jesus getragen und bezahlt. Wir sind niemals dazu in der Lage, unmöglich. Gott liebt uns und schenkt uns im Glauben an Jesus Vergebung. All das ist Gnade. Oder so wie Paulus in Epheser 2, Vers 8 schrieb, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben, das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Wir werden von Gott fähig gemacht, in Beziehung mit ihm zu leben. Dazu ruft er uns. Und wenn wir fähig gemacht sind, mit ihm zu leben, dann ruft er uns auch in den Dienst. Wie antworten wir? Lasst uns Samuels Worte zu unseren machen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Wir stellen uns unter deinen Herrschaftsbereich, Herr Jesus. Wir hören, um zu gehorchen. Ja, wir wollen fragen, was will Gott? Und das wollen wir tun. In einer Berufungsgeschichte von einem Kupferschmied Lars Olsens Grevesrud wird erzählt, wie er schlimme Dinge tat und ins Gefängnis kam. Wie er dort im Gefängnis dann die Bibel zur Hand nahm und durch die Bibel Gott kennenlernte, von Gott gerufen wurde. 4 Jahre lang musste er im Gefängnis sein und er nutzte die Zeit, um Gott immer mehr kennenzulernen. Er nahm wissenschaftliche Bücher zur Hand und lernte mehrere Sprachen. Und als er dann so gut ausgebildet wieder frei wurde, wollte er arbeiten und in die Mission gehen. Und man ließ ihn nicht, denn er war ja ein ehemaliger Sträfling. Und es dauerte einige Zeit, er blieb dran. Und schließlich fand er in Berlin dann die Großnäscher Mission, wo die ihn dann ausbildeten und aussandten. Und von ihm wird dann gesagt, er wurde zum Lehrer und Vater bei dem Stamm der Santalen und übte dort den herrlichen Beruf der Mission aus. Aber dieser Kerl musste erst ins Gefängnis, um von Gott gerufen zu werden. Ich wünsche dir und mir, dass das nicht nötig ist. Aber ich wünsche dir und mir, dass wir wirklich die Bibel zur Hand nehmen, neu uns von Gott rufen lassen und fragen, Herr, was willst du mit mir? Wer bist du für mich? Zieh mich hin zu dir, mein Gott. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Die Geschichte von Samuels Berufung macht uns deutlich, wenn Gott ruft, hören manche gar nicht mehr erst hin. Andere kapieren es nicht. Und manch einer antwortet. Lasst uns zu denen gehören, die von Gott berufen werden und ihm darauf antworten. Dabei finden wir hinein in eine persönliche Beziehung mit unserem Gott, um dann als Gerettete ihm in dieser Welt zu dienen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, so treten wir jetzt vor dich und bitten dich, öffne unser Herz. Öffne uns unser Ohr, dass wir dein Rufen hören. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du ein Gott bist, der redet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.